Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Muslimische Mode, das klingt für viele nach Unterwerfung mit Stil. Feministinnen sind empört über eine Ausstellung in Frankfurt am Main, die zeitgenössische muslimische Mode präsentiert. Dazu gleich mehr in unserer Sendung. Außerdem bei uns, wer in Marokko vom Islam zum Christentum konvertiert, braucht Mut und Geduld. Und schließlich geht es in unserer Reihe über die Bedeutung der Pause in Religion und Philosophie heute um die Elternzeit. Die kann stressig sein. Und zugleich können Eltern von ihren kleinen Kindern das Pausemachen lernen. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Das Kopftuch ist die Flagge des politischen Islams. Das hat die Publizistin und Frauenrechtlerin Alice Schwarzer am Montag in dieser Sendung gesagt. Viele Feministinnen halten muslimische Kleidervorschriften für eine erzwungene Unterwerfung von Frauen. Und deshalb protestieren sie gegen eine Ausstellung, die ab morgen im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt am Main gezeigt wird. Contemporary Muslim Fashions heißt der Titel, also eine Schau über zeitgenössische muslimische Mode, die zuvor schon in San Francisco zu sehen war. Kritikerinnen, auch Musliminnen, sagen, hier wird der in vielen islamischen Staaten übliche Verschleierungszwang verharmlost. Ludger Fittkau über eine umstrittene Ausstellung.
Die schlanke junge Frau schwebt beinahe über den Wüstensand. Ihr schwarzes Gewand mit Glitzereffekten ist modisch geschnitten, ein Stück Stoff flattert im Wind. Die dunkle Kopfbedeckung wirkt wie ein Turban, das Gesicht ist geschminkt. Das Foto dieser Frau ist zu sehen auf dem Plakat, mit dem geworben wird für jene Ausstellung im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt am Main, die zeitgenössische muslimische Mode zeigt. Matthias Wagner K. ist der Direktor des Museums.
Zeitgenössische muslimische Mode ist eine Mode für Frauen, die sich am besten unter dem Schlagwort oder Begriff Modest Fashion fassen lässt. Und sie meint eine eher dezente, weniger körperbetonte Mode für Frauen.
Modest, das kann aber auch übersetzt werden mit zurückhaltend, sittsam, züchtig. Diese Begriffe seien aber in den USA, wo die Ausstellung entstanden ist, nicht gemeint gewesen. Man habe auch ganz bewusst auf islamistische Sponsoren aus der arabischen Welt verzichtet, die Modest mit sittsam übersetzen könnten, betont der Frankfurter Museumschef Matthias Wagner K.
Auch in den Staaten wurde das ganz klar so übersetzt von dezenter Mode, weniger körperbetont. Und das wird auch in denen, die selber als Labels, Modelabels hier diese Mode verkaufen. Und das ist ja ein Markt, der im letzten Jahr über 44 Milliarden US-Dollar betrug, muss man das auch einfach mal so annehmen.
Dies einfach mal so annehmen? Inge Bell von der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes weigert sich. Sie sieht in den Kleidern, die Beine und Arme komplett verhüllen und in der Ausstellung mit oder ohne Kopftuch gezeigt werden, den Versuch von Modeschöpfern im Rahmen einer streng patriarchalen, islamistischen Kleiderordnung etwas Ansprechendes zu entwerfen.
Es ist ja nun so, wir haben es ja mit einem System zu tun. Und Frauen, wie jeder Mensch, irgendwie müssen sich auch mit einem System arrangieren. Und dieses frauenverachtende System der Praxis des muslimischen Glaubens, also des Familienrechts und der Scharia, dieses frauenfeindliche System, damit muss man sich dann ja auch irgendwie arrangieren. Deshalb ist es nur normal und nur verständlich, dass es selbstverständlich auch Designerinnen und Designer gibt, die dann halt diese Modest Fashion, also diese züchtige Mode eben herstellen. Und die Frauen, die, weil sie ja irgendwie halbwegs ein Leben führen wollen, diese Mode dann ja auch anziehen und sich aber dann doch ein bisschen eben schmücken und herrichten und zeigen wollen, eben im Rahmen des Systems, im Rahmen des Machbaren des Systems.
Solche Mode auszustellen, dagegen hat Inge Bell nichts einzuwenden. Doch ihr fehlt bereits in der Ankündigung Ankündigung, jedweder kritischer Aspekt zu islamistischen Kleidervorschriften und Unterdrückungsmechanismen, gegen die weltweit viele Frauen kämpfen.
Und wir sehen ja, wohin das führt, wenn das System nicht beachtet wird. Wir sehen es an den Frauenprotesten im Iran, die ihre Kopftücher abziehen und die dann dafür ins Gefängnis wandern. Oder eben, was wir ja jetzt ganz aktuell haben, die Nasrin Sotoudeh, die Menschenrechtsanwältin in Teheran, die ja jetzt zu 33 Jahren Haft verurteilt wurde und zu Peitschenhieben, einfach weil sie Frauen verteidigt hat, die das Kopftuch nicht tragen wollen. Frauenrechtsverletzungen, das sind Menschenrechtsverletzungen und wir müssen da wirklich genau drauf hingucken und eben nicht eine Ausstellung machen, die einfach nur hip und cool und schick und modern und designt ist.
Museumschef Matthias Wagner K. argumentiert dagegen, dass er politische Botschaften bei der Werbung für die Ausstellung ganz bewusst nicht in den Vordergrund schieben wollte. Die frauenfeindlichen und unterdrückerischen Seiten der zeitgenössischen muslimischen Mode sollen aus seiner Sicht beiläufig in der Ausstellung miterzählt werden.
Ja, das muss man thematisieren und das wird auch thematisiert in dieser Ausstellung mit hauptsächlich künstlerischen Arbeiten, also so die Bekleidungsvorschriften in einem Land wie dem Iran, wo Frauen, die sich dagegen auflehnen, mit drakonischen Strafen, mit Folter und selbst mit Tod zu rechnen haben. Das darf nicht ausbleiben und das gilt es auch insofern hier mit zu diskutieren.
Man habe eine Initiative von Frauen mit iranischen Wurzeln, die sich mit einem kritischen Brief ans Museum gewandt hätten, zum Gespräch eingeladen, betont der Museumsdirektor. Einen Dialog mit der weitaus größeren Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes hat es trotz ihrer Kritik an der weitgehend unpolitischen Ausstellungsankündigung noch nicht gegeben. Terre des Femmes hatte von den Frankfurter Ausstellungsmachern gefordert, der unterdrückerischen Seite muslimischer Ganzkörpergewänder und des Kopftuchs in der Ausstellung breiteren Raum zu geben. Museumsdirektor Matthias Wagner K. lehnt das ab.
Wir haben aber sozusagen das mit dieser Ausstellung nicht thematisiert. Es gibt ja zum Beispiel im Weltkulturmuseum in Wien eine Ausstellung, die sich ausschließlich mit dem Kopftuch beschäftigt, mit der Verhüllung in den unterschiedlichsten Religionen. Das will diese Ausstellung überhaupt nicht leisten, weil das nicht das Thema der Ausstellung ist.
Doch genau das geht aus Sicht von Terre des Femmes und anderen Feministinnen eben nicht. Hierzulande eine Schau über muslimische Mode zu machen, ohne die frauenfeindliche Seite angemessen zu problematisieren. Für die Ausstellungseröffnung rechnet man in Frankfurt mit Protesten. Die Sicherheitskontrollen sind erhöht, in die Ausstellung wird man nur mit vorheriger Leibesvisitation eingelassen. Die Mainmetropole hat einen neuen Ausstellungsskandal.
Das Frankfurter Museum Angewandte Kunst zeigt muslimische Mode. Feministinnen sind empört. Ludger Fittkau berichtete. Hier ist der Deutschlandfunk mit der Sendung Tag für Tag und wir haben nun die Meldungen aus Religion und Gesellschaft.
Die Evangelische Kirche in Deutschland, EKD, lehnt eine Widerspruchsregelung bei der Organspende ab. Eine Gruppe von Abgeordneten um Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU hatte in dieser Woche einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet. Danach soll künftig jeder Bundesbürger Organspender sein, sofern er nicht seinen gegenteiligen Willen äußert. Ziel ist es, die Zahl der Organspenden zu erhöhen. Eine Organspende sei aus christlicher Sicht eine Tat der Nächstenliebe, sagte der EKD-Bevollmächtigte in Berlin, Martin Dutzmann. Dabei dürfe jedoch der Charakter einer Spende, die stets die aktive Zustimmung des Organgebers voraussetze, nicht verloren gehen. Dutzmann sprach sich dafür aus, die Bürger regelmäßig nach ihrer Bereitschaft zur Organspende zu fragen.
In Brunei droht Homosexuellen ab sofort die Todesstrafe.
Trotz internationaler Kritik sind im streng konservativen Sultanat Brunei in dieser Woche härtere Strafgesetze in Kraft getreten. Homosexuellen droht in dem südostasiatischen Staat künftig die Todesstrafe durch Steinigung. Auch Ehebruch soll künftig mit dem Tod bestraft werden. Dieben soll die rechte Hand und im Wiederholungsfall auch das linke Bein amputiert werden. Grundlage für die neuen Gesetze ist die Scharia, die im weiten Sinne die religiösen und rechtlichen Normen im Islam regelt. In dem Kleinstaat auf der Insel Borneo leben etwa 420.000 Menschen. Zwei Drittel von ihnen sind Muslime. UN-Menschenrechtskommissarin Bachelet bezeichnete die neuen Strafen als grausam und unmenschlich. Deutschland und Frankreich riefen das Sultanat zur Achtung der Menschenrechte auf.
Polnische Priester verbrennen Harry-Potter-Bücher.
Katholische Priester in Polen haben Bücher und andere Gegenstände verbrannt, die sie für gotteslästerlich halten. Darunter auch Harry-Potter-Bände der britischen Autorin Joanne K. Rowling. Zu der Aktion hatte eine Danziger Stiftung namens SMS vom Himmel aufgerufen. »Wir gehorchen dem Wort Gottes«, erklärten die Priester in einem Facebook-Post, der Fotos der Bücherverbrennung zeigt. Auf den Bildern ist zu sehen, wie drei Geistliche einen Korb voller Bücher zu einem Feuer tragen. Das polnische Bischofsamt bestätigte den Vorfall, der in Polen für Diskussionen sorgt. Polnische Medien zogen Parallelen zu Bücherverbrennungen durch die Nationalsozialisten in Deutschland. Inzwischen äußerten sich auch Kirchenvertreter in Polen kritisch. »Diese Form ist unpassend«, sagte ein Bistumssprecher.
In Marokko in Nordafrika leben etwa 34 Millionen Menschen. Fast 99% von ihnen sind Muslime und der Islam gilt in dem Königreich als Staatsreligion. Trotzdem garantiert die Verfassung grundsätzlich Glaubensfreiheit. Als Papst Franziskus das Land kürzlich besuchte, ging es auch um den Dialog zwischen der muslimischen Mehrheit und der christlichen Minderheit im Land. 30.000 Marokkaner bekennen sich Schätzungen zufolge zum Christentum. Doch obwohl es offiziell Religionsfreiheit gibt, sehen sich viele Christen benachteiligt. Und das gilt vor allem für diejenigen Marokkaner, die vom Islam zum Christentum konvertiert sind. Jens Borchers berichtet.
Die Wohnung von Adam ist nicht nur eine Wohnung. Für ihn, der den christlichen Namen Adam nur angenommen hat, ist sie eine Kirche. Zwei Kreuze hängen an der Wand, gegenüber stehen über Eck zwei Sitzbänke. Hier versammeln sich sonntags einige Gläubige, um christlichen Gottesdienst zu halten. Dann kommen die Menschen hierher, manchmal 6, manchmal 8 oder 10. Ich versuche, den Kontakt zu diesen Familien zu halten, die mittlerweile auch Kinder haben, die christlich sind. Das sind Freunde aus Mohammedia, aus Casablanca und anderen Städten. Adam sagt, die marokkanischen Behörden wüssten sicherlich von seinen Gottesdiensten. Sie dulden sie. Aber als Marokkaner zum Christentum zu wechseln, das sei eine durchaus heikle Sache. Die Familien reagierten oft mit Unverständnis, manchmal auch wütend. Und die unmittelbare Nachbarschaft ebenfalls. Das sind manchmal Leute, die selbst keine muslimischen Gebete machen. Aber wenn sie herausfinden, dass du Christ bist, dann greifen sie dich an. Mir ist das selbst passiert. Meine Wunde am Kopf musste mit 21 Stichen genäht werden. Ich zeige dir Fotos. Adams Erzählung lässt sich nicht wirklich überprüfen. Er schildert seine persönliche Erfahrung. Seine Frau Farah hat so etwas nicht erlebt. Auch sie hat den protestantischen Glauben angenommen. Warum? Weil ich als Frau sehr viel Benachteiligungen gesehen habe. Mir wurde klar, dass das aus der arabisch-islamischen Tradition unserer Gesellschaft herrührt. Sehr traditionelle Sichtweisen. Das steht aber im Widerspruch zu den Frauenrechten. Deshalb fühle sie sich im protestantischen Glauben viel besser aufgehoben. Ihre Familie sei erstmal sehr erstaunt gewesen, aber mittlerweile habe man sich arrangiert. Über Religionsfragen werde einfach nicht mehr gesprochen, sagt Farah. In der marokkanischen Verfassung steht, der Islam ist die Staatsreligion. Gleichzeitig herrscht aber in Marokko Religionsfreiheit. Auf dem Papier definitiv, aber die konvertierte Marokkanerin Farah schildert ihre ganz praktischen Probleme. Beispielsweise, wenn es um die Ehe geht. Als sie Adam heiratete, sei es unmöglich gewesen, ihren christlichen Glauben formell in den Dokumenten zu hinterlegen. Die Eheschließung sei nur nach muslimischer Tradition möglich gewesen. Egal, was wir glauben oder sagen, man bleibt auf dem Papier Muslim. Farah hat gerade eine Tochter zur Welt gebracht. Sie hätte sie gerne Julia genannt. Aber das ist kein Name, den die marokkanischen Behörden akzeptieren. Jetzt heißt die Kleine Malak Nur. In Casablanca hat Soher erfahren, wie schwierig es ist, zum Christentum zu konvertieren. Soher hatte ebenfalls in seiner Familie zu kämpfen. Sein Vater, ein Imam, und die Familie reagierten ziemlich harsch, als zuerst Sohers älterer Bruder Christ wurde. Es gab eine Familienversammlung. Der Bruder sollte eine muslimische Gebetsformel sprechen, um zu beweisen, dass er immer noch ein Muslim war. Der Bruder weigerte sich. Und Soher erinnert sich an die dann folgende Szene so. Er war 17 damals. Einer hat ihn geschlagen. Jemand verfluchte ihn. Da ist mein Bruder abgehauen, ohne Geld, ohne Kleidung. Der Vater wütend, die Mutter verzweifelt. Soher selbst wurde neugierig. Was war der Grund für diesen Krach? Ein paar Jahre später wurde auch er Christ. Mittlerweile, nach vielen Debatten, hat die Familie ihren Frieden damit geschlossen. Marokkanische Christen behaupten, sie würden teilweise daran gehindert, an Gottesdiensten in Kirchen teilzunehmen. Der katholische Erzbischof Cristobal López Romero sagt dazu: Ich bestreite diese Behauptung. Sind das Katholiken oder Protestanten? Marokkanische Katholiken kann man quasi an den Fingern einer Hand abzählen, aber sie können ihren Glauben ungehindert leben. Anfragen beim marokkanischen Ministerium für Religionsangelegenheiten dazu blieben unbeantwortet.
Konvertiten haben es schwer. Jens Borchers war das über Christen in Marokko. Was sagen Religionen und Philosophie zum Pausemachen, zum Innehalten und Nichtstun? Darum geht es diese Woche in einer fünfteiligen Serie hier in Tag für Tag. Und unser Autor Burkhard Schäfers hat für den heutigen Beitrag einen Mann getroffen, der in Elternzeit gegangen ist. Das ist eine Pause von der Berufsarbeit und zugleich eine Zeit der Pausenlosigkeit.
Die Elternzeit sieht erstmal nach einer Pause aus, weil man ja was aufhört zumindest. Also es ist ja klar, dass ich mich auch von dem beruflichen Rhythmus verabschieden muss und es kommt ein ganz neuer Rhythmus auf mich zu. Das ist auf jeden Fall ein Merkmal von Pause, aber die Elternzeit selber habe ich nicht als Pause erlebt.
1,5 Jahre kümmert sich Leander Scholz, während seine Frau arbeitet, um seinen Sohn, wickelt und füttert ihn, verbringt die Tage mit dem Baby. Seine Erfahrungen hat er in einem Buch festgehalten. Zusammenleben über Kinder und Politik. Was bei Müttern meist als selbstverständlich angesehen werde, sei bei Vätern die Ausnahme, dass sie für ihre Kinder die Fürsorge übernehmen. Scholz ist Buchautor und Wissenschaftler an der Universität Weimar, beschäftigt sich mit Philosophie, Kulturforschung und Politik. Der verbreitete Eindruck, sagt er, sei, wenn ein Mann in Elternzeit geht, nimmt er sich eine Pause.
Es gibt natürlich sowas wie eine offizielle Gratulation. Also, dass das alle sagen, sie finden es toll, aber gleichzeitig wird auch, und das ist bei Männern eben doch noch anders als bei Frauen, wird gleichzeitig das so verstanden, dass es im Grunde eine Absage an die eigene berufliche Tätigkeit ist. Das wird einem nicht so offen gesagt, aber es wird so geurteilt. Man sieht es immer noch als der will jetzt einfach mal eine Auszeit haben oder der will jetzt eben nicht weitermachen und der will sich drücken.
Zahlreiche Kollegen hätten seine Entscheidung so verstanden, als habe er eine Wahl zwischen Karriere und Familie getroffen. Denn eigentlich seien Frauen traditionell aufs Haus festgelegt, Männer darauf, das Haus zu verlassen. Elternzeit als Lücke im Lebenslauf. Leander Scholz hat nicht unterrichtet, keine Konferenzen besucht, keine Aufsätze veröffentlicht, nicht in die Rentenversicherung eingezahlt. Klingt schwer nach Pause. Aber der Kulturwissenschaftler sagt, in seiner Elternzeit habe er täglich gearbeitet, ohne Urlaub, ohne krank werden zu dürfen, die Tage länger, die Freizeit kürzer.
Eine Zeit mit einem kleinen Kind zu verbringen, ist eigentlich recht pausenlos. Die Aufmerksamkeit, also die psychische Aufmerksamkeit, ist viel, viel höher, weil die Bedürfnisse, die man befriedigen muss, keinen Aufschub dulden. Es ist nicht Pause im Sinne von, jetzt mache ich mal Freizeit. Das wird zwar oft gesagt, wenn man in Elternzeit geht, Kollegen, Kolleginnen denken dann oft irgendwie, ach, das hat das jetzt gut, jetzt zieht sich zurück, hat den Stress, den man im Alltag, im beruflichen Alltag hat, nicht mehr. Aber das ist ein Irrtum.
Die Elternzeit ist eine Unterbrechung im Berufsleben. Das allein betrachtet Scholz aber nicht als Merkmal von Pause. Er fordert mehr Anerkennung für jene Art von Arbeit, die häufig unsichtbar bleibt, die wenig gilt, weil sie nicht mit Geld vergütet wird.
Sich um Kinder zu kümmern, das ist wunderbar, aber es ist Arbeit. Nur weil wir Arbeit sozusagen allein als Erwerbsarbeit definieren, heißt es ja nicht, dass die anderen Tätigkeiten nicht auch Arbeit sein können. Also es ist eine Arbeit, die eben auch sehr befriedigend sein kann. Sie unterscheidet sich eben sehr vom Rhythmus und von den Verhaltensweisen und von den Ergebnissen, von dem, was wir Berufsarbeit nennen. Das ist ganz klar, aber ich würde sie als Arbeit klassifizieren.
Dass Zeit für die Familie von vielen als Freizeit betrachtet wird, hänge auch mit der Familienpolitik zusammen. Hausfrauen und Hausmänner würden eher als rückständig betrachtet. Anerkannt seien vor allem Eltern, die beruflich erfolgreich sind und trotzdem Kinder großziehen. Politische Programme, um Beruf und Familie besser zu vereinbaren, zielten auf mehr Zeit fürs Arbeiten ab, nicht auf mehr Zeit für die Familie.
Heute ist es oft so, dass beide arbeiten müssen, vielleicht auch wollen. Das führt aber dazu, dass sozusagen die Familienarbeit zusätzlich obendrauf gewissermaßen kommt. Es interessiert vor allen Dingen, dass beide dem Arbeitsmarkt zur Verfügung gestellt sind. Und das klingt wie Familienpolitik, aber häufig hat es ganz ökonomische Gründe und es geht nicht um die Familien. Es wäre eine echte Emanzipation gewesen, wenn man sagen würde, natürlich ist es gut, dass beide arbeiten und es ist auch gut, dass beide in der Familienarbeit involviert sind, aber dass man Modelle findet, dass beide 70% oder andere Formen der Arbeitsteilung haben.
Viele Eltern kennen das Gefühl, zerrissen zu sein zwischen Kindern, dem Partner und den Erwartungen von Chefs und Kollegen.
Was ich extrem wichtig fände, wäre, wenn die Arbeitswelt eben nicht mehr verleugnen würde, dass Arbeitnehmer Eltern sind, dass sie eben auch andere Verpflichtungen haben. Also viele geben halt gewissermaßen mit dem Morgen ihr Elternsein ab. Es fängt schon damit an, dass Verpflichtungen, die man eben hat, ein Kind ist krank oder man muss früher nach Hause oder man kann Abendtermine nicht wahrnehmen, dass sie eben ganz wenig Berücksichtigung finden am Arbeitsplatz.
Es gibt Unternehmen, in denen Konferenzen spätestens um 15 Uhr enden, die ausreichend Plätze in der Betriebskita haben und in denen Beschäftigte relativ flexibel kommen und gehen können, solange sie ihre Aufgaben schaffen. Auch die Politik hat in Sachen Teilzeit, Elterngeld und Anspruch auf Kita-Betreuung in jüngerer Zeit einiges getan, damit berufstätige Eltern besser ausbrechen können aus permanenter Pausenlosigkeit. Zugleich können Kinder dabei helfen, eine andere Perspektive zu gewinnen. Auch das merkte Leander Scholz in seiner 1,5 Jahre dauernden Elternzeit. Erwachsene leben in anderen Zeitwelten als kleine Kinder. Die nehmen sich ihre Pausen dann, wenn sie sie brauchen.
Kinder bleiben stehen, wenn man sich beeilen muss oder auf dem Weg entdecken sie plötzlich was. Es gibt ganz viele Ablenkungen, die wir als Erwachsene als Ablenkung empfinden, die aber für Kinder oft eine sehr eigene und starke Logik haben, weil sie sich eben viel stärker von Momenten und von plötzlichen Geschehnissen fesseln lassen.
Vielleicht können daraus für den getakteten Homo economicus unerwartete Momente der Muße werden. Plötzliche, aber willkommene Pausen.
Kinder sind insofern natürlich auch eine Art Widerstand gegen dieses Fortkommen. Und man merkt dann erst, was man selber auch sehen kann, wenn man sich darauf einlässt, was Kinder sehen und wahrnehmen.
Warum Elternzeit keine Auszeit ist, das war Teil 4 unserer Reihe über die Bedeutung der Pause in Religion und Philosophie von Burkhard Schäfers, nachzuhören oder zu lesen bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de Tag für Tag. Und das waren die Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier geht es nach den Nachrichten um 10 Uhr weiter mit der Sendung Marktplatz. Meine Kollegin Sina Fröndrich spricht mit Experten und Hörern über Lebensmittelversorgung. Verschwendung und was man dagegen tun kann. Reste essen heißt der Titel ihrer Sendung. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.